Es ist mir eine wahre Freude, heute Abend bei euch zu sein und euch das Wort zu bringen aus einem sehr bekannten Text, Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Bevor ich damit einsteige, eine Geschichte, eine wahre Begebenheit, die sich ereignet hat in einer Gemeinde, wo ich 8 Jahre als Pastor dienen durfte in den Emiraten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wir hatten ein Ehepaar aus Amerika, die auch Mitglieder der Gemeinde waren, und es war dann so, dass die nach einigen Jahren dort wieder nach Hause, also zurück in ihre Heimat gegangen sind und waren gerade am Umziehen, haben in einem Apartment, in einer Wohnung gewohnt, und die Tür zu ihrer Wohnung stand offen und das Nachbarsmädchen, ein kleines syrisches Mädchen, zu dem Zeitpunkt vielleicht so 2, 3 Jahre alt, ist in ihre Wohnung hineingerannt. Die Mutter hinterher natürlich, hat sich entschuldigt und so weiter. Sie kam dann ins Gespräch, diese amerikanische Frau, Millie, kam dann mit Nada ins Gespräch, eine Mutter aus Syrien mit ihrem kleinen Mädchen, und hat ihr dann, obwohl sie im Stress war und alles Mögliche, über Gott erzählt, über Jesus erzählt und wusste ja auch, in einer Woche ziehen wir um, wir sind dann weg vom Fenster, ich kann gar nicht diese Beziehung weiterführen, und hat sie dann vermittelt mit Gemeindemitgliedern in der Gemeinde, die wiederum mit dieser Nada dann angefangen haben, in der Bibel zu lesen. Die Nada hatte dann auch noch einen Traum darüber, dass irgendwie hier sie über Jesus erfahren wird. Und sie kam dann regelmäßig in die Gemeinde, wurde dann schlussendlich gläubig, hat dann ihren Mann mitgebracht in die Gemeinde. Der kam eine Weile lang, hat sich das alles angeschaut, einfach mal dabei zu sein, war aber erstmal skeptisch, und mit der Zeit war es dann so, dass er in einer Predigt dann, da ging es ums Himmelreich, ist der Groschen sozusagen gefallen. Er hat geglaubt, dass Jesus Christus der Erlöser ist, der Messias, der Christus, und hat sein Leben Jesus gegeben. Und der Auslöser dafür war, dass er 1 und 1 zusammengezählt hat, ja, wie Hakan es schon vorhin gesagt hat. Ja, er hat das Reich Gottes, das Himmelreich erlebt in der Gemeinschaft, in der anziehenden Gemeinschaft der Gläubigen durch die Liebe untereinander, die er dort wahrgenommen hat. Und dann, als er das dann auch gepredigt gehört hat, hat er 1 und 1 zusammengezählt und hat gemerkt, das ist die Wahrheit, diesem Jesus will ich auch folgen. Sie sind dann auch getauft worden, sind hineingetauft worden in die Gemeinde, Gemeindemitglieder gewesen für einige Jahre, sind dann schlussendlich nach Kanada ausgewandert, wo sie weiterhin Jesus nachfolgen. Ja, anziehende Gemeinschaft. Darum geht's in eurer Themenreihe, in diesem Buch, was ihr durchmacht. Und es geht unter anderem diese Frage zwischen einer Gemeinschaft, die evangeliumsoffenbarend ist, oder einer Gemeinschaft von Evangelium Plus. In anderen Worten, sind wir eine Gemeinschaft, wo das, was uns ausmacht, das, was uns verbindet, das Evangelium ist und nichts anderes? Oder sind wir eine Gemeinschaft, die irgendwie das Evangelium hat, aber eigentlich das, was uns eigentlich verbindet, sind gemeinsame Interessen? Vielleicht sind wir alle, keine Ahnung, Mitte 20 Jahre, vielleicht sind wir alle Familiengemeinde, vielleicht sind wir so eine hippe, junge Gemeinde, wie auch immer. Das sind ja alles so zielgruppenorientierte Gemeinden. Das Problem daran ist halt eben, dass oft dann das Evangelium nicht im Zentrum ist. Nicht das, was uns ausmacht, nicht das, was auch Menschen anzieht. Und heute geht es ganz konkret um das Evangelium selbst und wie wir dieses Evangelium vermitteln können in unserer Evangelisation. Und welcher bessere Text gibt es dazu als der Text aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20? Ich lese aus der Luther-Übersetzung Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt. Amen. Ja, dieser uns vielleicht bekannte Text, den wir schon sehr oft gehört haben, den wir automatisch auch verbinden mit dem sogenannten Missionsbefehl, dem Missionsauftrag, den müssen wir erstmal einbetten in seinen Kontext, in seinen Zusammenhang. Wo findet dieser Text statt? Wo findet diese Worte Jesu statt? Und wenn wir ein paar Verse zurückschauen, dann sehen wir, dass es alles nach der Auferstehung des Herrn Jesus Christus passiert. Und in Vers 10 hat er da am Grab die Frauen, die sein Grab besucht haben, am Ostersonntag gesagt, geht zu den Jüngern hin und sagt ihnen, geht nach Galiläa, dort werde ich mich ihnen offenbaren, dort werden sie mich sehen. Sagt es den Brüdern, sagt es den Jüngern. Und dann sehen wir in Vers 16, dass die 11 Jünger diesem Befehl sozusagen auch gerecht geworden sind und nach Galiläa gegangen sind, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und dort sehen sie ihn von Angesicht zu Angesicht. Sie sehen den auferstandenen Jesus Christus und sie werfen sich nieder, sie beten an und etliche zweifeln aber. Wir sehen hier dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite Anbetung, auf der einen Seite sie fallen nieder, auf der anderen Seite sind ja auch noch so Zweifel, die dort sind. Sie sind wankelmütig, denn die Frage stellt sich noch weiterhin. Ja, Jesus ist auferstanden, Jesus wird jetzt gleich in den Himmel fahren, aber wie geht's weiter? Wie wird das Himmelreich, das Jesus uns versprochen hat, dass er bringen soll, jetzt weitergehen, wenn er nicht mehr da ist? Und das sind berechtigte Zweifel. Und wir sehen hier, dass dieser Missionsbefehl, dieser Missionsauftrag hier auch auf einem Berg stattfindet. Und Berge, gerade im Matthäusevangelium, das sind Orte der Offenbarung, ja, die Bergpredigt, wo Jesus das Gesetz auf einer neuen geistlichen Ebene definiert für seine Nachfolger. Und hier wieder auf einem Berg offenbart sich Jesus und lehrt Jesus was Neues. Wir sehen auch den Zeitpunkt nach der Auferstehung vor der Himmelfahrt. Das sind sozusagen seine Abschiedsworte, die letzten Worte, bevor er dann in den Himmel hinauffahren wird. Und dementsprechend sind das wichtige Worte, entscheidende Worte, Worte von großer Bedeutung. Und so hat es die Gemeinde seit je auch gesehen, dass das entscheidende Worte sind, dieser Missionsbefehl aus Matthäus 28. Wir können es unterteilen in zwei Unterpunkte. Erstens der Auftrag an die Jünger zu machen, und zweitens der Auftraggeber, nämlich Jesus Christus selbst, der uns beauftragt, der uns bevollmächtigt und der uns auch begleitet. Schauen wir uns erstmal den Auftrag an. Wir sehen das nochmal in Versen 19 und 20. Jesus selbst ist derjenige, der uns beauftragt, diesen Auftrag, diesen Befehl zu befolgen. Und das ist kein gut gemeinter Rat. Das ist nicht nur so letzte Abschiedsworte, so eine Art Wunsch auf dem Sterbebett. Ja, es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Nein, das ist ein Befehl. Das ist ein Imperativ, den er hier uns auf den Weg gibt, den er seinen Jünger hier auf den Weg gibt. Und wir sehen, er spricht direkt seine 11 Jünger an. Zu dem Zeitpunkt war er Judas nicht mehr der Verräter, aber die 11 Jünger stehen stellvertretend als die Apostel, die Grundlage der Gemeinde, für alle nachkommenden Jünger, alle, die danach auch in dieser gleichen Schiene des apostolischen Glaubens auch weiter glauben werden. Und somit gilt dieser Auftrag nicht nur den 11, sondern allen Christen und der Gemeinde weltweit seit ihrer Entstehung. Wir sehen hier, dass dieser Auftrag auch für uns gilt, auch heute. Wir kennen das vielleicht aus verschiedenen Firmen, dass Firmen manchmal gewisse Teile ihres Unternehmens outsourcen ins Ausland. Zum Beispiel das Callcenter wird dann nach Indien ausgesourced und dann hast du jemanden, der ganz interessanten Akzent hat, wenn er Deutsch spricht oder Englisch spricht. Aber hier müssen wir uns immer weiter vor Augen halten, dass wenn es um das Evangelium geht, wenn es um den Auftrag geht, Jünger zu machen, dass die Gemeinde nicht das Recht hat, das auszulagern. Ja, es ist was Gutes, dass es Missionsgesellschaften gibt, dass es christliche Werke und Dienste gibt, die uns dabei helfen, diesen Auftrag zu erfüllen. Aber der Auftrag, dieser Missionsbefehl und der Befehl, zu Jünger zu machen, der gilt in erster Linie der Gemeinde. Und unter anderem auch uns als Ortsgemeinde. Was ist dann letzten Endes hier der Auftrag? Schaut euch nochmal Vers 19 an. Machet zu Jüngern alle Völker. Das ist der Befehl, das ist der Auftrag. Machet zu Jüngern alle Völker. Ist euch aufgefallen in diesen Versen? Das Thema ist ja Evangelisation oder Evangelisieren oder Missionieren. Aber dieses Wort, das kommt hier gar nicht vor in diesen Versen. Ja, der Auftrag ist in erster Linie, mache zu Jünger alle Völker. Und wir wissen natürlich, das beinhaltet natürlich Evangelisation. Zu Jünger machen beinhaltet das, aber es hört nicht damit auf. Wir sehen zum Beispiel dann, als die Jünger an Pfingsten in der Apostelgeschichte Kapitel 2 das erste Mal das in die Tat umsetzen, nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Ja, Jesus sagt, wartet in Jerusalem, Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann fangen sie damit an. Und was macht Petrus in der Pfingstpredigt? Er predigt das Evangelium von den Gekreuzigten und dem auferstandenen Jesus Christus. Und er ruft auf zu Buße. Alle, die ihr an Jesus glaubt, tut Buße und lasst euch taufen. Und was machen dann diese neuen Täuflinge? Die werden nicht einfach wieder in die Welt freigesetzt, dass sie dann sich quasi ihr selbst unterwegs sind. Nein, sie sind Teil der Gemeinde in Jerusalem. Und Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, dass diese neu entstandene Gemeinde sich der Lehre der Apostel gewidmet haben und beständig darin geblieben sind. Also wir sehen, es geht weiter. Evangelisation, das Gehen, das Verkündigen führt dann zur Taufe, führt dann zur Lehre. All das ist beinhaltet, wenn wir diesen Auftrag des Jüngermachens ernst nehmen wollen. Und genau darum geht es. Unser Auftrag ist mehr als nur Evangelisation, sondern es beinhaltet drei konkrete Dinge. Erstens gehen, zweitens taufen, drittens lehren. Das sehen wir hier in dem Text. Geht und tauft sie und lehret sie alles halten. Schauen wir uns diese drei Inhalte dieses Auftrags genauer an. Gehen, wohin gehen? Ja, das hängt natürlich damit zusammen, wen sie zu Jünger machen sollen. Und der Text heißt hier, dass wir gehen sollen zu allen Völkern. Das Wort hier für Völker ist das gleiche Wort für Heiden. Also Heidenvölker sind hier gemeint. Nicht nur die Juden, nicht nur Gottes Volk Israel, sondern auch die verlorenen Schafe aus der anderen Schafsherde sollen auch hier evangelisiert werden, sollen auch zu Jünger gemacht werden. Und genau dieser Auftrag, der gilt auch heute. Deswegen ist dieser Missionsbefehl auch Synonym für das, was ja in der Missionsgeschichte geschehen ist. Ja, das ist der Auftrag, auch hinauszugehen in die Welt, die verlorenen Völker, die unerreichten Völker mit dem Evangelium Gottes und Jesus Christus zu erreichen. Aber liebe Freunde, hier in München, ich habe mich nochmal eingelesen, leben 40% der Bürger in München sind Menschen mit einem Migrationshintergrund. Menschen, die hierher gekommen sind, aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, vielleicht zur Arbeit oder Geflüchtete, wie auch immer, aber sie sind hergekommen. Gott hat die Völker hier nach München gebracht und wir können diese Völker auch mit dem Evangelium erreichen. Wir müssen nicht unbedingt, ja, es ist auch wichtig, dass Missionare gesendet werden und vielleicht sitzen auch in unseren Reihen welche, die hinausgehen werden und über Landesgrenzen hinweg, über Kulturen hinweg dieses Evangelium zu verkünden. Aber wir können auch hier anfangen. Wir können gehen, indem wir einfach aus der Haustür herausgehen und den Flur entlang gehen zum Nachbar, der vielleicht aus Syrien ist oder aus Afghanistan oder aus der Türkei und ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus erzählen. Wir können gehen, nicht nur alleine, nicht nur, ich glaube, oft ist ja auch Evangelisation sowas, wo wir denken, wir müssen es alleine machen. Aber was wir sehen, auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel oder in der Bibel überhaupt, dass Evangelisation was Gemeinschaftliches ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind, diese frohe Botschaft der Sündenvergebung durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, das gemeinsam hinauszutragen in die Welt. Und ihr habt hier auch schon in München Mitte so viele gute Initiativen, die schon gestartet worden sind, ob es der Büchertisch ist in der Innenstadt, der einmal im Monat, glaube ich, stattfindet, ob es vielleicht die Arbeit, der Einsatz im Rotlichtviertel, wo viele Schwestern auch hingehen und diesen Frauen das Evangelium bringen wollen, die Hoffnung, dass es Jesus gibt, der ihn herausbringen will aus diesem Lebensstil. Oder auch der Willkommenshauskreis, der stattfindet, oder Christsein entdecken. Da sind so viele Möglichkeiten, wo man einfach mit reingehen kann, mit einsteigen kann, mit dem, was schon vielleicht angeboten wird, und da auch mithelfen, mit dabei sein und dahin gehen, wo schon was stattfindet. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einfach Eigeninitiative zu ergreifen. Man muss nicht was bei was Bestehendem mitmachen unbedingt, sondern einfach selbst Initiative ergreifen, selbst auch diesen Auftrag wahrnehmen, vielleicht ein paar Brüder und Schwestern hinzunehmen, vielleicht als Hauskreis zusammen eine evangelistische Aktion starten in der Nachbarschaft, gerade an Ostern eine super Möglichkeit, auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen über, hey, was feiern wir eigentlich in Ostern? Es geht nicht um eine Osterhase, es geht nicht um Ostereissuche, sondern es geht um Jesus Christus, er ist gestorben, er ist auferstanden, das ist Inhalt von diesem Fest, was wir feiern. Das ist eine super Möglichkeit, mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen ins Gespräch zu kommen und das auch gemeinschaftlich zusammen zu machen. Gemeinsam gehen und Samen des Evangeliums sehen, weit und breit, wo dieser Same auch hinfallen mag. Aber natürlich hört es nicht auf mit dem Gehen. Zu Jünger machen heißt auch taufen. Und Taufen ist im Prinzip der erste Schritt in die Jüngerschaft. Es ist ein Initiationsritus, ein Aufnahmeritus in die Gemeinde, wo die Gemeinde den Glauben dieses Individuums, dieses Neubekehrten bestätigt und sagt, ja, wir haben gesehen, dass du Jesus Christus mit deinen Lippen bekannt hast und wir erkennen jetzt an, dass du dazugehörst. Und es ist auch eine Namensgebungszeremonie, wie wir es hier sehen. Ja, man wird getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Name, drei Personen. Die Dreieinigkeit ist hier im Spiel, in der Erlösung und somit ist die Dreieinigkeit auch wichtig in dieser Taufformel, um zu zeigen, hey, wir glauben an einen dreieinen Gott, der komplett Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam aktiv ist in der Erlösung. Der Vater plant, der Sohn erfüllt den Plan, indem er ans Kreuz geht und der Heilige Geist, er erweckt zu neuem Leben durch die Verkündigung des Wortes in dieser Person. Und es ist so ermutigend. Ich weiß, ihr seid auch eine Gemeinde, die es liebt, Menschen zu taufen. Und es ist so ermutigend, auch wie wir heute Abend zum Beispiel das Zeugnis von Tarkan gehört haben, bei einer Taufe ein Zeugnis zu hören mit unseren Ohren und dann das Zeugnis auch zu sehen mit unseren Augen, zu sehen, wie ein Neubekehrter in das Wasser der Taufe hineingeht und dann wieder herauskommt, symbolisch dafür, dass er übergetreten ist, dass er jetzt Jesus nachfolgt. Und es ist auch ein Riesenzeugnis für diejenigen, die vielleicht dort sind bei so einem öffentlichen Bekenntnis, die Jesus noch nicht kennen, weil es damit auch zeigt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir gehen, wir taufen und wir lehren. Wir lehren. Taufe ohne Lehre ist wie jemand, der als Erstsemester zur Uni kommt, aber nach der Erstsemesterfeier dann überhaupt keine Vorlesung stattfinden und dann nie ein Absolvent werden kann. Ein Erstsemester, ein Studienanfänger, der nie ein Absolvent wird. Das ist Taufe ohne Lehre. Nachhaltiges Jüngermachen, liebe Freunde, das beinhaltet Gehen und den Samen zu sehen. Das beinhaltet dann auch, dass dieser Same aufkeimt in der Taufe und dann schlussendlich auch, dass dieser Same dann heranwächst, dass dieser Keim auch heranwächst, dann durch die Lehre. Und so ist auch Jüngermachen das, was wir heute Abend machen. Lehre, nachhaltige Lehre in der Gemeinde ist auch Teil der Erfüllung des Missionsbefehls. Es ist nicht nur das, was draußen irgendwo in Timbuktu passiert oder in Afghanistan oder in Afrika. Nein, auch wir heute Abend, jedes Mal, wenn Gottes Wort gelehrt wird, wenn wir uns lehren lassen durch Gottes Wort, so erfüllen wir den Missionsbefehl. Und es ist umso wichtiger für neue Gläubige, auch in unserer Evangelisation, dass wir Menschen lehren. Weil wir können nicht erwarten, gerade in unserer postchristlichen Gesellschaft heutzutage, dass die Neugläubigen überhaupt wissen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir waren doch selbst mal so. Wir haben es beim Hakan ja auch gehört. Er hat andere Gläubige gebraucht, die ihn an die Hand genommen haben und ihm geholfen haben, dass er weiß, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, was das ethisch bedeutet, was das was von unserem Glaubensbekenntnis bedeutet. Und so würde ich auch euch ermutigen. Teil der Evangelisation bedeutet auch, dass wir andere an die Hand nehmen. Das ist nicht nur Aufgabe der Ältesten, sondern es ist Aufgabe aller in der Gemeinde, uns gegenseitig auch zu lehren. Auch gerade diejenigen, die neu dabei sind. Geh auf jemand Neues zu, vielleicht ein neuer Täufling, jemand, der neu in der Gemeinde ist, der neu Mitglied geworden ist und geh mit dem in die Jüngerschaft. Nimm den an der Hand. Lehre sie alles halten, wie Christus uns beauftragt hat. Das ist der Auftrag und noch kurz der Auftraggeber, Jesus Christus. Der Auftraggeber Jesus Christus, er gibt uns drei Motivationen, diesen Auftrag zu erfüllen. Denn seien wir mal ehrlich, wenn es an uns liege, dann wären wir hoffnungslos verloren bei diesem Auftrag. Könnt ihr euch vorstellen, diese 11 Jünger, als sie diesen Auftrag hören beim ersten Mal, was alles auf sie zukommt? Sie sind noch in Galiläa. Ich meine, im Prinzip hat Jesus noch nichts wirklich erreicht. Ja? Er hat negatives Wachstum. Judas ist nicht mehr dabei. Er hat mit 12 gestartet, jetzt sind sie noch 11. Wie sollen sie bis an die Enden der Erde kommen mit diesem Evangelium? Es scheint unmöglich, dieser Auftrag. Aber mit unserem Auftraggeber bei unserer Seite, unter seiner Autorität, haben wir die Motivation und die Befähigung, auch diesen Auftrag zu erfüllen. Drei Motivationen. Erstens, wir sind beauftragt. Wir sind beauftragt. Der auferstandene Jesus Christus selbst, er ist Herr und König. Und er beauftragt seine 11 Jünger, er beauftragt seine Gemeinde, er beauftragt uns, diesen Auftrag wahrzunehmen. Er sagt, geht und wir gehen. Da gibt es keinen Spielraum, da gibt es kein, oh ja, das ist nicht meine Gabe zu evangelisieren oder zu missionieren oder zu Jünger zu machen. Nein, das ist all unser Auftrag. Jesus Christus hat uns beauftragt und das ist unsere Motivation, auch diesem Auftrag gerecht zu werden. Er beauftragt uns und er bevollmächtigt uns auch. Ist das euch aufgefallen? Ich glaube, oft wird im Prinzip nur Vers 19 gelesen beim Missionsbefehl. Ja. Wir überfliegen Vers 18. Aber Vers 18 ist so entscheidend, denn es gibt uns die Grundlage dafür, warum wir überhaupt das machen können. Mir, sagt Jesus Christus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht nur ein bisschen Gewalt, alle Gewalt, alle Autorität. Nicht nur ortsbezogen, nicht nur in Galiläa. Er war ja nur Rabbi in Galiläa und vielleicht Judäa. Nein, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt ist ihm gegeben worden, Jesus Christus. Diese Gewalt ist ihm gegeben worden vom Vater, indem er als Menschensohn sich entäußert hat, Menschengestalt angenommen hat, gehorsam wurde bis zum Tod, sich entäußert und erniedrigt hat bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und dann heißt es in Philipper 2, darum hat ihn Gott, der Vater, erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass durch den Namen Jesu oder wegen dem Namen Jesu alle Menschen, alle Knie beugen sich werden und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Das ist die Macht, die Jesus Christus verliehen geworden ist. Und das gibt uns, liebe Freunde, die Motivation, in unserer Evangelisation, in unserer Mission, in unserem Jüngermachen weiterzumachen. Denn wir vermarkten nicht irgendein Produkt, das nichts bringt. Wir versuchen nicht, Menschen zu manipulieren, sie irgendwie ins Königreich zu locken unter falschen Vorsätzen. Jesus sitzt nicht hilflos im Himmel und hofft darauf, dass wir irgendwie den Mund aufmachen. Nein, alle Gewalt ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und mit dieser Autorität können wir auch als seine Botschafter in die Welt hineingehen. Das ist, was Paulus sagt, ja? Wir sind seine Botschafter an Christi Stadt. Und wir bringen diese frohe Botschaft in die Welt hinein. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und es ist kein Betteln. Nein, das ist ein autoritativer Befehl. Lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Autorität haben wir, weil Jesus Christus uns selbst bevollmächtigt hat. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht schämen für das Evangelium. Was wir tun und unser Auftrag, der uns gegeben wurde, ist nicht auf verlorenem Posten. Nein, der Sieg ist sicher. Er ist der globale König und er wird seine Braut aus allen Völkern sammeln, damit sie ihm die Ehre geben. Und letztlich, was wir noch sehen, ist, dass er uns begleitet. Er begleitet uns. Ist es euch aufgefallen in Vers 20, der letzte Teil? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist ein Versprechen, das unumstößlich ist. Der Auferstandene, der Autorative Jesus Christus, der jetzt schon im Himmel thront und dort sitzt, zur Rechten des Vaters, der sagt uns und der verspricht uns und der verheißt uns, ich bin bei euch in diesem Auftrag. Er ist nicht ein General, der sich zurückzieht und irgendwie im Himmel nur Däumchen dreht und sagt, ja, macht mal schon, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Nein, er kämpft mit uns an vorderster Front. Er ist mit uns in diesem Auftrag. Er lässt uns nicht im Stich. Und wo seine Gemeinde sein Auftrag erfüllt, wo seine Gemeinde sich in seinem Namen versammelt, da verspricht er uns, ist er mit uns und er hat uns seinen Geist gegeben bis an das Weltzeitende, um uns zu bevollmächtigen, um uns zu begleiten, damit wir nicht alleine diesen Auftrag erfüllen müssen. Ist es nicht eine Ermutigung, dass in 2000 Jahre Kirchengeschichte es nicht einen Tag gab, wo Jesus Christus sein Versprechen gebrochen hat? Er gesagt, an allen Tagen bis an das Weltzeitende ist er bei uns. Das soll uns Mut geben, dass es auch in der Zukunft so sein wird. Jesus wird uns nicht im Stich lassen. Auch an den Tagen, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns so fühlen, als ob wir alleine an der Front kämpfen müssen, so gilt auch diese Verheißung. Wir sollen sie uns vor Augen halten. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt, bis zur Vollendung des Zeitalters. Und damit ist gemeint, bis dieser Auftrag zu Ende ist. Denn in Matthäus 24, 14 sagt Jesus in der Endzeitrede, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium in der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen. Das heißt, bis zur Vollendung unseres Auftrags wird Jesus Christus mit uns sein und uns sicher ans Ziel bringen. Und er wird dafür sorgen, dass alle Völker dieses Evangelium hören. Und wir werden dann letzten Endes bei ihm sein. Nicht mehr zum Evangelisieren, weil dann wird es nicht mehr nötig sein, sondern um ihn anzubeten, ihm dafür zu danken, was er getan hat. Und dann werden wir nur noch sagen, wie wir es jetzt schon sagen und wie wir es jetzt schon ersehnen, dein Reich komme her. In der ganzen Welt soll man von dir hören, bis du selbst dein Werk vollendet hast. Amen. Lasst uns beten. Herr, himmlischer Vater, Jesus Christus, gib uns Mut und Kraft, deine Zeugen zu sein. Gebrauche uns, dass wir durch deine Gnade deine Botschaft weitergeben dürfen, bis wir uns wiedersehen. Hilf uns dabei. Amen.